Ja, ich habe eine Sportuhr. Und diese Sportuhr, ich nutze sie sehr gern, also ich trage sie eigentlich die ganze Zeit. Diese Sportuhr, die hat halt eine ganze Menge toller Funktionen. Den Namen werde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, das darf ich dann nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie das dann rechtlich ist. Aber sie ist ganz gut. Das reicht erstmal so zur Information. Ach ja, und was ich zeigen wollte, sie hat eine Funktion, die ganz interessant ist. Und zwar sind das diese grün leuchtenden LEDs hier unten. Ich habe vergessen, wie diese LEDs genau heißen, aber das nennt sich in Summe ein Pulsometer. Ein Pulsometer ist im Endeffekt ein Gerät, mit dem man einen Puls nicht untersuchen kann, aber überwachen kann. Das heißt, es gibt in dieser Uhr sogar eine Funktion, die kann man einstellen. Und wenn mein Puls dann in meinem Alltag zu niedrig ist, dann würde dieses Ding wie verrückt piepen und so eine Art Alarmsignal auslösen. Das kann man mit dem Handy koppeln, nicht, und so weiter. Es wird aber auch in der App ausdrücklich gesagt, wenn man regelmäßig laufen geht, sollte man diese Einstellung deaktivieren, weil sich der Ruhepuls bei einem Läuferherz halt irgendwann, der ist halt so niedrig, dass die Uhr immer denken würde, der ist kurz vorm Sterben, aber eigentlich ist alles okay. So ein ähnliches Pulsometer oder es gibt, sage ich mal, Eigenschaften, Verhaltenseigenschaften, Dinge, die wir in unserem Leben und Handeln erleben können. Und diese Dinge vergleicht die Bibel ähnlich wie ein Pulsometer. Sie sind gewissermaßen ein Kennzeichen, ein Indikator dafür, wie unser Glaubensleben aussieht, wie lebendig unser Glaubensleben ist und ob unser Glauben noch Puls hat oder nicht. Und über so eine Eigenschaft werden wir heute nachdenken. Wir sind ja bei den Seligpreisungen und, das Bild, ist das eingefroren oder muss ich irgendwas machen? Auf meiner Prisi tippe ich weiter, aber da vorne ist es nicht weitergegangen. Sekunde. Guck mal nochmal. Also ich bin verbunden, das sieht alles soweit gut aus. Ah ja, okay. So einen Aufhänger gemacht und alle Grundregeln der Predigt ist quasi missachtet. Jetzt klappt direkt der Einstieg nicht. Jetzt seid ihr alle wieder weg. Nein, aber ich sammle euch wieder ein und jetzt seid ihr hoffentlich wieder da. Wir sind in den Seligpreisungen. Die letzte Predigt ist echt schon lange her, habe ich mal ein bisschen geguckt. Das heißt, wir werden eine ganz, ganz kurze Wiederholung machen. Wo stehen wir gerade? Aber das Gute auch an den Seligpreisungen ist, sie haben eine Entwicklung, sie zeigen eine Entwicklung an, aber nichtsdestotrotz können wir uns auch die einzelnen Seligpreisungen anschauen und jedes Mal nochmal einzeln was lernen. Und das ist auch, immer noch okay. Wir sind in den Seligpreisungen unterwegs. Also das ist ja quasi so der erste Block in der Bergpredigt. Und wir wollen so nach und nach uns durch die Bergpredigt arbeiten. Das wird sicherlich so seine Zeit brauchen, aber die Zeit nehmen wir uns. Ich möchte zum Einstieg einmal die Seligpreisung nochmal komplett lesen. Es ist sicherlich ratsam, das einfach zu tun, um nochmal in Erinnerung zu rufen, wo stehen wir gerade und was ist eigentlich so der Gesamtkontext der Aussage, die wir uns heute etwas näher einfach anschauen möchten. Die Seligpreisungen finden wir direkt am Anfang der Bergpredigt in Kapitel 5 und ich lese ab Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also einmal nur kurz zur Wiederholung, das ist so der Gesamtkontext dieser einzelnen Aussagen, die Jesus hier nach und nach aufführt. Und wir haben schon festgestellt, dass diese Aussagen im Grunde immer einen gleichen Ablauf haben. Ja, sie laufen mal quasi so ab, es funktioniert es wieder nicht, aber es ist auch nicht schlimm. Sie laufen immer so ab, dass sie quasi eine Beglückwünschung haben, einen ersten Teil, wo Jesus sagt, es ist jemand glücklich zu preisen, auf den diese Eigenschaft zuspricht. Dann geht es weiter, dann wird irgendeine Eigenschaft genannt und diese Eigenschaften, die haben auch einen aufbauenden Charakter. Wenn wir am Ende der Seligpreisung sind, werden wir das nochmal so zusammenfassen und feststellen, es ist auch da eine Wachstum festzustellen. Und dann kommt eine Verheißung. Und diese Verheißung fällt immer unterschiedlich aus. Ich werde es noch einmal versuchen. Wenn es dann nicht klappt, dann lassen wir es, weil das lenkt sonst mehr ab, als dass es hilft. So, ich bin wieder verbunden. Und dann folgt eine Verheißung. Ja, so die ersten Seligpreisungen hatten wir, die Armen im Geist. Also das Erkennen eines Zustands der Bedürftigkeit, auch selber erstmal in der Beziehung zu Gott, das ist etwas, was Jesus als etwas glücklich zu Preisendes beschreibt. Ja. Dann kommt quasi der nächste Block, die Trauernden. Zu erkennen, in welchem Zustand ich stehe vor Gott, in meiner grundsätzlichen Situation, in meiner Situation der Sünde, ist etwas, das uns normalerweise, und das ist auch der Weg, der eben glückselig zu preisen ist, in ein Empfinden der Trauer führt und auch führen muss. Das haben wir auch festgestellt. Das erklärt Paulus später noch sehr gut. Es gibt eine gute Traurigkeit. Also wir sollen natürlich nicht in Traurigkeit verharren. Das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt eine gute Traurigkeit, die zur Buße führt. Denn sie werden getröstet werden. Das ist der selige Trost, den wir aus Gottes Hand nehmen dürfen. Dann die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wir leben gerade in einer Zeit geopolitisch, wo wir genau das Gegenteil davon sehen. Ja, aktuell heißt es in unserer Politik selig die Rüstungskonzerne, könnte man sagen, denn sie werden nicht angegriffen werden. Aber in der Perspektive des Reiches Gottes erklärt Jesus, dass das eigentlich genau andersrum zu verstehen ist. Ja, denn die Sanftmütigen, was ist eigentlich ein Sanftmütiger? Jemand, der sich leiten lässt, jemand, der nicht, ich sag mal, in dieser starrsinnigen, widerspenstigen, kämpferischen Art besteht, sondern der sich führen lässt. Der Begriff sanftmütig wird auch in der Regel oder im Altertum gerne verwendet, um ein Pferd zu beschreiben, das dressiert ist und das man leiten kann, mit dem man arbeiten kann. Ja, und das ist in gewissermaßen auch das, was hier im Kontext passiert. Sie werden das Land erben, das sind im Endeffekt die ja, übrig bleiben werden. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wir haben festgestellt, dass die Gerechtigkeit Gottes ein Zustand ist, den wir von Natur aus nicht haben. Und wenn wir nicht hungrig und durstig nach diesem Zustand sind oder wenn dieser Hunger und dieser Durst nach diesem Zustand nie eintrifft, dann ist das eine Anormalität. Wie in unserem echten physischen Leben auch. Wenn ich überhaupt kein Hungerempfinden mehr habe, dann werde ich irgendwann verhungern, meine Organe versagen, ich werde damit nicht leben können. Aber wenn ich hungrig und durstig bin nach der Gerechtigkeit Gottes, dann werden wir Sättigung erfahren. Das ist eine Verheißung Gottes. Und man sieht, es wird in der Beziehung immer intensiver, von Seligpreisung zu Seligpreisung. Und wir kommen heute zu einer Seligpreisung, die ein Spannungsfeld eröffnen wird. Und hoffentlich werden wir dann am Ende der Predigt auch verstehen, warum ich das mit dem Pulsometer gerade erzählt habe. Und zwar heißt die nächste Seligpreisung, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Und wenn wir gleich anfangen werden, in der Tiefe über diese Seligpreisung nachzudenken, wird dem einen oder anderen sicherlich schon schnell bewusst, warum entsteht hier so eine gewisse Spannung und was ist an dieser Seligpreisung so etwas eigenartig? Was löst vielleicht auch eine etwas eigenartige Frage aus? Wir starten wieder mit unserem, ich sag mal, Vorgang, wie wir das auch in der Vergangenheit gemacht haben, mit unseren Hauptfragen. Wir wollen uns zunächst erstmal anschauen, welche Eigenschaft haben eigentlich die Menschen, die hier von Jesus glücklich gepriesen werden, die von Jesus beglückwünscht werden, die in den Augen Gottes glückselig sind. Das ist quasi eine erste einfache Beobachtung, also sprich ganz einfach, so wie es dort steht, nehmen wir es erstmal auf und schauen, was sagt uns das Wort eigentlich so, wenn wir es direkt lesen und relativ versuchen, simpel zu verstehen. Und im zweiten Step, das ist dann einfach der nächste Schritt, was für eine Erwartung folgt eigentlich daraus? Was für eine Erwartung dürfen also Menschen leben, die in den Augen Gottes glückselig sind? Das schauen wir uns jetzt an. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Also der erste Teil, das ist die Eigenschaft. Darauf wollen wir jetzt erstmal unseren Fokus richten und einmal schauen, die Barmherzigen. Wer sind die Barmherzigen? Was ist damit gemeint und was ist generell unter diesem Begriff zu verstehen? Nun, im ersten Step müssen wir festhalten, Jesus spricht ja hier zu den Menschen, die ihm zuhören. Und das ist generell schon mal etwas Besonderes, weil Jesus ist Gott. In seiner Person, er ist Gottes Sohn, kommt auf diese Welt und spricht jetzt in gewissermaßen aus der göttlichen Perspektive in unsere menschliche Perspektive hinein und fängt jetzt mit einem Begriff an,
der für uns erstmal auf zwischenmenschlicher Ebene relativ gut zu verstehen ist, zumindest denke ich das. Ja? Wenn wir eine allgemeine Definition anschauen, was ist Barmherzigkeit, oder wir würden jetzt hier mal so eine Umfrage machen, was ist Barmherzigkeit für dich, wie würdest du das verstehen, wie würdest du das auslegen oder definieren, dann könnte man vielleicht auf so eine ähnliche Definition kommen. Ich habe eine Definition mitgebracht von Wikipedia. Genau, wir lassen das jetzt, ist okay. Ihr könnt den Beamer gerne ausmachen, irgendwie zu Probleme. Macht den gerne aus, dann machen wir das so. Dann haben wir eine Definition, eine allgemeine Definition, die so lautet wie: Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Und in diesem Begriff barmherzig, wenn man den so auch in der Wortstudie untersucht, dann steckt da drin eigentlich so ein wirklich tiefes, bewegtes Interesse an dem Leid, an der Not meines Mitmenschen oder meines Gegenüber. Das ist so grundsätzlich erstmal dieser Begriff barmherzig. Und es ist auch so, dass wir diesen Begriff nicht nur in dieser Definition so erkennen. Also vielleicht denkt der eine oder andere jetzt an einen sozialen Beruf. Das ist sicherlich ein Aspekt von Barmherzigkeit. Aber es bedeutet keineswegs, dass du nur dann barmherzig sein kannst, wenn du einen sozialen Beruf ausübst. Also du kannst auch in der Industrie barmherzig sein. Ja? Das funktioniert auch im Alltag. Und wir werden zum Ende dieser Botschaft hoffentlich nochmal ganz deutlich dahin kommen, was das eigentlich in der täglichen Anwendung für uns bedeutet. In der Kirchengeschichte hat man irgendwann so festgestellt, das war noch vor der Reformation, wo man quasi, ja, wo es nur die katholische Kirche sozusagen gab, und das wird bis heute so auch immer wieder dort so proklamiert, gibt es die 7 Werke der Barmherzigkeit. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass diese Liste vollständig ist, aber es ist einfach ein guter Ansatz, um mal so ein bisschen darüber nachzudenken, wie haben Menschen auch in der Vergangenheit Barmherzigkeit interpretiert. Und daraus wurde auch viel gemacht, also man hat das wieder in der Kunst auch wiedergefunden. Es gibt viele Gemälde, die dieses Motiv aufgreifen, die 7 Werke der Barmherzigkeit. Diese sind hungrige Speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Das sind so die 7 Werke der Barmherzigkeit. Ich sage es nochmal, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, dass sich diese Liste auch noch gut ergänzen lässt, um Dinge, die wir so in unserer Zeit, in unserem Umfeld auch tun können und wo wir Barmherzigkeit ausüben können. Das ist ein Thema, das Gott auch schon, ich sag mal, nicht nur im Neuen Testament wichtig ist, sondern wir sehen, dass diese Werke der Barmherzigkeit, die finden wir sogar im Alten Testament schon wieder oder zumindest ein Teil davon. Und zwar in einem Kontext, wo Gott das Handeln des Volkes kritisiert. Ich werde das nur kurz aufgreifen, wir werden das jetzt nicht in der Tiefe lesen, aber ich erwähne das nur kurz. Wenn ihr mal so Jesaja 58 zu Hause lesen solltet oder in der stillen Zeit durchforstet, dann werdet ihr feststellen, dort kritisiert Gott die Religiosität des Volkes. Denn sie sagen, ja, wir fasten, ja, wir beten, wir sind sehr fromm und wir sagen Gott, Mensch, warum antwortest du uns nicht? Und dann sagt Gott zu dem Volk, ich lese das einfach nur mal vor, ab Vers 6, ist nicht dies ein Fasten, an dem ich gefallen habe, die Schlingen der Bosheit zu lösen, die Knoten des Jochs loszumachen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zersprengt? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du verfolgte Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dich deinem Nächsten nicht entziehst? Wir würden heute sagen, naja, eigentlich ist Barmherzigkeit ja nichts anderes als praktisch gelebte Liebe. Ganz praktisch gelebte Liebe im Alltag. Und so kann man das auch in etwa beschreiben. Und wir sehen, das ist etwas, das zieht sich schon auch in der Aufforderung an den Menschen in der Bibel durch. Wenn wir jetzt von Barmherzigkeit sprechen und diese Seligpreisung behandeln, dann ist das aber erst nur die erste Komponente. Das ist also quasi der erste Block, in dem Jesus zu den Menschen spricht und sagt, selig sind die Barmherzigen. Okay, wir wissen schon mal, das hat also nicht nur was mit irgendeiner theoretischen Einstellung im Kopf, das haben wir bis jetzt schon oft erfahren, aber es ist nicht nur, ja, selig sind die, irgendein theologisches Modell erforscht haben, sondern hier geht es um irgendwas sehr Aktives, um irgendetwas sehr Lebendiges, um irgendetwas, das sich in der Praxis zeigt, dass das gelebt wird und dass ich nicht einfach nur tue, indem ich es erkläre. Was ist denn eigentlich Barmherzigkeit erfahren? Das ist jetzt der zweite Block, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren oder ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Wie können wir das jetzt verstehen? Und vielleicht denkt der ein oder andere jetzt schon so an da könnte es schon eine Spannung geben. Ich habe da schon ein ungutes Gefühl, in welche Richtung sich das vielleicht entwickelt. Aber zunächst müssen wir hier einen Blick darauf werfen, wie ist denn Barmherzigkeit aus der Perspektive Gottes zu sehen? Und es ist sehr spannend, wenn wir die Bibel unter diesem Begriff oder nach diesem Begriff durchsuchen und mal einfach diesen Suchbegriff eingeben, Barmherzigkeit, mal gucken, was kommt denn dabei raus, werden wir feststellen, dass dieser Begriff selber fast immer nur, nicht nur, aber sehr, sehr häufig in der Konstellation vorkommt, wo es um die Beziehung von Gott zu dem Menschen geht. Und das auch in dieser Reihenfolge, ja, Gott zu den Menschen. Und ich möchte das an dem Beispiel zeigen, wo dieser Begriff das erste Mal in dieser Konstellation vorgestellt wird. Häufig sind die Bibelstellen, die als erstes in Verwendung eines Begriffs auftauchen, auch sehr, sehr prägende und wegweisende Bibelstellen. Schlag bitte einmal mit mir zusammen 2. Mose Kapitel 34 auf und da wollen wir mal so herausfinden, was hat denn so diese Barmherzigkeit im Charakter Gottes für Wesenszüge. Ganz kurz zum Kontext, also 2. Mose Kapitel 34, während ihr das aufschlagt, sage ich schon mal ein bisschen was zur Geschichte. Aber ich versuche es kurz zu machen, denn wir wollen ja auch noch weiterkommen. Also die Situation ist wie folgt, Gott hat das Volk Israel gerade aus Ägypten befreit. Er hat sie gerettet aus dieser Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Er hat sie durchs Rote Meer hindurchgeführt. Er hat sie gefüttert. Er hat ihnen Wasser zu trinken gegeben. Er hat sie mit allem versorgt, was sie brauchten. Sie waren schon einige Zeit lang unterwegs. Und das Volk hat eigentlich kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um zu meckern. Und trotzdem hat Gott sie weitergeführt. Jetzt sind sie an einem großen Platz angekommen, vor dem Berg Sinai. Und Mose erhielt den Auftrag, geh auf den Berg, komm in meine Gemeinschaft und ich werde dir das Gesetz geben. Mose tat dies, nahm Josua mit, der blieb auf der Hälfte quasi zurück, sollte dort warten und Mose ging alleine in die Gegenwart Gottes. 40 Tage war er dort, bekam das Gesetz von Gott, bekam die Bauanleitung für die Stiftshütte und kehrte wieder zurück. Er ist so voll erfüllt, ja, von der Gegenwart Gottes kommt er und sieht, wie das Volk unten eine wilde Party feiert und ein goldenes Kalb gebaut hat. Sie haben diese Wartezeit von 40 Tagen nicht ausgehalten und wollten jetzt einen Götzen haben, den sie anbeten konnten. Aaron ist auf diese Bitte eingegangen, hat Gold eingesammelt und dieses Götzenbild wurde gebaut. In seinem Zorn schmeißt Mose diese Gesetzestafeln, zerschmettert sie und es geht richtig gefährlich zur Sache. Gott sagt zu Mose, ich werde das Volk vernichten, mit dir baue ich ein neues auf. Und Mose springt in die Bresche und sagt, tu das nicht, Gott, tu das bitte nicht, was werden die anderen Völker denken? Gott geht auf Mose ein, er straft das Volk trotzdem, es gibt eine gewisse Strafe über einen Teil des Volkes, der, sage ich mal, diesen Exzess in besonderer, schlimmer Art und Weise durchgeführt hat. Und dann wird ein Zelt der Begegnung aufgebaut. Das ist so das Zelt der stillen Zeit, würden wir heute sagen. Mose geht dann jetzt immer raus auf dieses Zelt der Begegnung, spricht dort mit Gott, wie mit einem Freund, heißt es in der Bibel. Und er bittet Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt zu ihm, okay, du kannst ein zweites Mal zum Berg kommen, aber diesmal ganz allein, wirklich ganz allein. Komm zum Berg und ich werde an dir vorübergehen. Du kannst mich nicht sehen, sonst würdest du sterben. Ich werde dich in eine Felsspalte stellen und ich werde dir an dir vorübergehen und dann werde ich dir sagen, wie ich heiße. Das ist so ein Gänsehautmoment, weil das ist so, da kommt Gott den Menschen so nah, schon im Alten Bund. Und genau das passiert. Und ab Vers 5 kommt es dann zu dieser Begegnung. Und da lese ich ab Kapitel 34, ab Vers 5. Und der Herr stieg in der Wolke herab und er stand dort bei ihm, bei Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und an der vierten Generation. Das ist eine lange Vorstellung. Wenn ich sage, guten Tag, ich heiße Philipp Dück, dann bin ich fertig. Aber Gottes Name, dann nimmt er sich Zeit dafür und stellt sich viel intensiver vor. Und diese Formulierung, der ein oder andere wird sagen, oh, die habe ich doch letztens in dem Psalm gelesen. Oder die habe ich vielleicht in Nehemia gelesen. Vielleicht hat jemand von euch gerade Jona in der stillen Zeit gelesen. Ja, das ist immer dieselbe Formulierung. Die kommt immer wieder im Alten Testament vor und immer wieder wird dieser Name Gottes wiederholt, der Barmherzige und Gnädige, langsam zum Zorn. Es ist eine so elementare Eigenschaft Gottes, dass Gott diesen Begriff Barmherzigkeit quasi mit in seinen Namen aufnimmt und sagt, so bin ich, das ist mein Wesen. Und in dieser Situation ist das schon echt heftig. Also das Volk Gottes hat die Barmherzigkeit definitiv nicht verdient. Genauso wenig wie irgendeiner von uns, die wir hier heute sitzen. Und das ist auch das erste Element an der Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir darüber reden, dann reden wir über etwas, in dem wir gewissermaßen stehen, ohne es verdient zu haben. Und das ist etwas, in dem wir jetzt leben. Also hier sitzen heute vielleicht Menschen, also ganz sicher sitzen heute hier viele Menschen, die haben die Barmherzigkeit Gottes auch schon ganz persönlich angenommen. Aber es sitzen auch noch ganz viele hier, die haben noch keine persönliche Beziehung zu dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und ich sage euch, trotzdem steht ihr aktuell noch unter der Barmherzigkeit Gottes. Ihr seid morgens aufgewacht, euer Herz schlägt noch und ihr habt heute wieder die Möglichkeit, euer Leben Jesus zu übergeben. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Und das heißt, der erste Faktor, den wir hier festhalten müssen, ist, die Barmherzigkeit Gottes ist erstmal etwas, für das können wir nichts tun. Niemand hat Gott gefragt, bitte sei barmherzig, sondern er ist es von sich selbst aus und er war es von sich selbst aus. Dafür konnten wir nichts machen. Etwas weiter sagt Gott dann in dieser Passage zu Mose, nachdem Mose zu ihm betet, sagt er, ich werde, das ist ein prophetisches Wort, ich werde vor den Augen des Volkes etwas tun und vor den Augen der ganzen Welt, was das größte Wunder aller Zeiten sein wird. Und für die Menschen damals war das natürlich die Rettung aus Ägypten. Sie haben das direkt auch so auf sich beziehen können. Aber im weiteren Sinne, prophetisch, ist das, was wir später bei Golgatha erlebt haben. Oder wir waren nicht leibhaftig dabei. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, ja, das ist später in dem Erlösungswerk auf Golgatha passiert. Was passierte dort? Gott hat unseren Notzustand gesehen. Und in seiner Barmherzigkeit kam er auf diese Welt und brachte uns durch Jesus Christus einen Ausweg zurück zum Leben. Er brachte uns einen Ausweg, damit wir leben können, wenn wir dieses Angebot Gottes annehmen. Und so fasst es Petrus wunderbar zusammen. Und weil wir als Gemeinde ja diesen Brief gerade studieren, habe ich mich entschlossen, daraus diesen Vers zu nehmen, weil der Begriff kommt natürlich auch im Neuen Testament häufig vor. Aber Petrus bringt es auf den Punkt mit den Worten, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wieder gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und weiter heißt es, durch Gottes Macht oder durch Glauben. Genauso formuliert es im Endeffekt auch der Epheserbrief. Ja, durch Gnade seid ihr rettet mittels des Glaubens. Also stehen wir, und das können wir soweit erstmal festhalten, stehen wir jetzt schon in einem Zustand, wo wir Barmherzigkeit Gottes erleben. Und gleichzeitig, und das ist ein Spannungsfeld, das sich mit dieser Seligpreisung ja eröffnet, und gleichzeitig sagt Jesus aber, selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und jetzt kommt vielleicht dem einen oder anderen die Frage, Mensch Philipp, du hast gerade erklärt, und das hat die Bibel, zeigt uns die Bibel ganz klar, einerseits ist die Barmherzigkeit doch etwas, das Gottes Wesen beschreibt, an dem wir nicht wirklich einen Einfluss haben. Und andererseits sagt Jesus jetzt aber, dass die Barmherzigkeit oder dass es eine Barmherzigkeit gibt, die wir erfahren können, infolge einer Barmherzigkeit, die wir leben. Können wir uns Barmherzigkeit erarbeiten und verdienen? Ich nehme die Antwort dafür direkt vorweg. Das können wir nicht. Aber was meint Jesus damit? Und da hilft uns jetzt, Gott sei Dank, im Endeffekt auch das ganze Neue Testament. Und wir haben heute diesen riesigen Vorteil, dass wir jetzt auch diese Botschaft Jesu im Lichte des ganzen Wortes Gottes betrachten dürfen. Und wenn wir jetzt die Bibel weiterblättern nach der Bergpredigt und wir arbeiten uns so durch die Evangelien, durch die Briefe, dann kommen wir irgendwann zu einem Brief, wo wir merken, boah, der ist richtig praktisch. Man sagt immer so ein bisschen, das ist ein sehr mennonitischer Brief. Ich weiß nicht, warum das immer so gesagt wird, aber ich mag diesen Brief auch sehr. Und das ist der Jakobusbrief. Und Jakobus hat diese sehr angenehme Art, ist einer der jüngsten oder ältesten Briefe, also einer der ersten Briefe, die nach der Zeit Jesu Wirken auf dieser Erde an die Gemeinden versandt wurde. Und in diesem Brief schreibt der Jakobus, schreibt er sehr viele, sag ich mal, alltägliche Dinge des Glaubenslebens auf oder grundsätzliche Dinge und er erklärt sie sehr praktisch. Und er greift genau dieses Thema der Barmherzigkeit und eigentlich greift er genau die Seligpreisung Jesu auf und er formuliert sie nochmal in einer Negativform. Also damit meine ich nicht in einer negativ im Sinne von schlechten Form, aber in der sozusagen spiegelverkehrten Variante. Ja, ich könnte ja sagen, ich bin unterwegs, oder ich könnte sagen, ich bin nicht zu Hause. Es ist beides das Gleiche, aber anders formuliert. Ja? Und genau das gleiche Prinzip verwendet Jakobus hier. Und in Kapitel 2 ab Vers 12, da wollen wir jetzt mal hinschauen, um dieses Spannungsfeld aufzulösen, fängt er an, über den Glauben zu sprechen. Und er sagt in Vers 12, ab Kapitel 2, Vers 12, Entschuldigung, sagt Jakobus Folgendes: So redet und so tut, als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Also er schreibt an Christen. Ja, ihr steht in einem neuen Bund, ihr steht in einem Gesetz der Freiheit, durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und das macht etwas mit unserem Leben. Und dann geht es hier in Vers 13 weiter: Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Ah, das kennen wir aus der Seligpreisung, ist genau die gleiche Formulierung, nur in der spiegelverkehrten Variante. Und dann heißt es weiter: Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Und jetzt bleibt Jakobus aber nicht bei dieser Erklärung, sondern er untermauert jetzt diese Tatsache mit einer ganz praktischen Anwendung. Und wenn wir diese praktische Anwendung gleich erforschen und durchsuchen oder untersuchen werden, werden wir feststellen, warum sagt Jesus, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Und warum ist das kein Fehler oder kein Versehen von Jesus, dass es auch eine Barmherzigkeit gibt, die infolge unserer Barmherzigkeit kommt? Ab Vers 14 lese ich weiter bis Vers 17. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der tägliche Nahrung entbehrt, jemand von euch spricht aber zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das Evangelium sagt uns ganz klar: Die Errettung, die Gott uns anbietet, das ist ein Geschenk aus reiner Gnade. Wir können es annehmen durch Glauben, aber dieser Glaube, und das sagt uns die Bibel auch ganz klar, dieser Glaube muss ein lebendiger Glaube sein. In der Nachfolge und im Glaubensleben geht es nie nur um Kopfsache. Ich kann mich hier hinstellen und euch tolle Theorie erzählen, aber wenn das mit meinem Leben nichts zu tun hat, ist das toter Glaube. Das ist einfach nur tot. Und die Barmherzigkeit, und jetzt komme ich zurück zu meiner Sportuhr, die Barmherzigkeit ist der Pulsometer für die Lebendigkeit unseres Glaubens. Und wisst ihr was? Liebe Zuhörer, wenn ich nach Hause gehe und ich sehe Menschen in Not, und jetzt guckt euch mal bitte nach rechts und nach links um. Macht das mal wirklich. Ich gucke, ob ihr das macht. Guckt euch nach rechts und nach links um. Ihr seht jetzt vielleicht Menschen und ihr schaut in grinsende und lächelnde Gesichter und vielleicht sind die meisten glücklich und ihr sagt, boah, denen geht's allen gut, ja, kann ich mich nicht mehr so viel in Barmherzigkeit üben. Aber vielleicht trügt der Schein. Und vielleicht nimmst du dir heute einmal vor, nach dem Gottesdienst nicht nur so saloppmäßig zu fragen, wie geht's dir, sondern wirklich zu fragen, wie geht es dir? Erzähl mal. Kann ich dir vielleicht helfen? Und vielleicht erzählt die Person dir dann wirklich was und du merkst, oha, auf diese halbe Stunde habe ich mich nicht eingestellt. Ich wollte eigentlich einen Kaffee trinken gehen. Nein, bleib stehen und hör zu. Seht ihr, da fängt Barmherzigkeit im Alltag an. Ich kann nicht sagen, Jesus, ich liebe dich, aber es ist mir eigentlich egal, was hier mit den Leuten passiert. Das funktioniert nicht. Vielleicht siehst du ein bisschen weiter in der Reihe jemanden, wo du weißt, wow, der ist gerade in großer Not, ich könnte vielleicht diese Woche mal für ihn kochen. Dann mach das doch. Bring ihm einfach Essen vorbei. Oder ihr. Wir haben hier Menschen in der Gemeinde, die das Woche für Woche machen. Die gehen auf die Straße und suchen Menschen in Not und helfen ihnen ganz praktisch. Und liebe Geschwister, versteht ihr, Barmherzigkeit, das ist der Punkt, wo wir Glaube nicht mehr heucheln können. Da können wir nicht mehr sagen, ja, ich glaube, ist alles gut. Das geht nicht. Wenn wir Barmherzigkeit nicht leben, dann ist das einfach nur tot. Es geht nicht um sozialen Aktivismus, bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht um die Barmherzigkeit als solches, dass wir uns in Barmherzigkeit profilieren und sagen, guck mal Gott, wie gut ich bin. Nein, es geht darum, dass Gott gesagt hat, sei barmherzig. Und wenn ich sage, ich glaube an Gott, aber ich bin nicht barmherzig, dann glaube ich nicht an Gott. Das ist ganz schlichter Gehorsam, den Jesus uns hier in der Seligpreisung predigt. Und er sagt, das Leben mit Jesus ist ganz schlichter Gehorsam. Das ist so schlicht. Das ist so einfach. Ich brauch keine Theologie dafür studieren. Ich muss nicht irgendwie Professor für sonst was sein. Ich kann meinem Nächsten ganz einfach helfen. Ich kann ihn einfach besuchen. Ich kann ihn einfach fragen, wie es ihm geht, ihm wirklich helfen. Das ist, Leute, Glauben ist praktisch. Glauben ist nicht Theorie. Es ist auch Theorie. Es ist auch die Gewissheit von dem, was hat Christus für mich getan. Aber wenn es nur das ist, wenn es nur Wissen im Kopf ist, dann ist er tot. Das sagt uns Jakobus ganz klar. Und Jesus fasst das hier in der Kürze zusammen, die uns zwangsläufig dazu bringt, uns mit dieser Spannung auseinanderzusetzen. Barmherzigkeit kann ich mir nicht verdienen. Gottes Barmherzigkeit war da, noch bevor ich geboren wurde, bevor es überhaupt die Idee gab, mich zu geben. Da war Gottes Barmherzigkeit schon da. Dafür habe ich nichts getan. Aber wenn ich diese Barmherzigkeit bekommen will, Gott bietet sie jedem an, in seiner Gnade, dann muss ich glauben. Dann nehme ich das Erlösungswerk im Glauben an. Und was ist Glaube? Glaube ist ganz praktisch tun, was Gott sagt. Einfach gehorsam sein. Und das Erste, was Gott uns sagt, ist, du kannst dich nicht aus dir selbst retten. Du musst ganz auf mich vertrauen. Ich habe alles für dich vollbracht. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die Essenz des Evangeliums. Ich habe alles für dich vollbracht. Wir haben das in der letzten Seligpreisung gehabt. Die Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die wir uns überhaupt nicht verdienen können. Das hat alles Gott vollbracht. Aber ich nehme es an durch den Glauben. Und bitte, geht nicht heute nach Hause und denkt, das ist nur Kopfsache. Sondern nehmt das heute praktisch mit. Glaube lebendig durch praktische Ausübung von Barmherzigkeit. Damit können wir anfangen. Wenn du schon ein Kind Gottes bist, möchte ich dich einfach dazu ermutigen. Und Christus selbst sagt uns und spricht uns diese Seligpreisung, diese Beglückwünschung aus und sagt, der Mensch ist glücklich zu preisen, der barmherzig ist. Denn er hat verstanden, der Glaube wird durch mein ganz praktisches Leben lebendig. Jakobus führt das auf, Paulus führt das auf im Römerbrief. Das Beispiel für Glauben in der Bibel. Kennt das jemand? Kann das jemand mal sagen? Welche Person ist das Beispiel für Glauben? Abraham, danke. Abraham. Immer wieder, wenn Paulus zum Beispiel, oder Jakobus auch, wir haben es jetzt nicht weitergelesen, weil wir es darauf belassen wollen. Aber immer wenn die Apostel die Quintessenz von Glauben erklärt haben, haben sie das am Beispiel von Abraham gezeigt. Und Abraham ist der Letzte, der von sich oder von dem wir behaupten können, das war ein Theoretiker. Als Gott ihm gesagt hat, als er in Ur war, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich mache dich zu einer großen Nation, da hat er keine Predigt über diesen Auftrag geschrieben und blieb in Ur, sondern er ist losgegangen. Er hat Gott vertraut. Und das zeichnet Glauben aus. Das einfache Vertrauen in Gottes Wort. Das möchte ich uns heute mitgeben. Und ja, möchte euch dazu ermutigen, wirklich auch uns mal herausfordern zu lassen, den Glauben so praktisch aus der Hand Jesu zu nehmen, wie er ihn uns gegeben hat. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Wenn jemand von euch beten möchte, tut das gerne. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab.